Wir schreiben die 164. Technikwürze. Ein sonniges Hallo aus dem Studio in Hannover mit David Maciewski.
Hallihallo.
Und meiner Wenigkeit Marcel Böttcher. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Ich hätte ja wirklich nicht gedacht, dass wir mal über ein Thema reden und das als zu sehr gehypt abstempeln, was aus dem Hause Microsoft kommt, aber es ist wirklich so. Seit einer Woche ist der IE9 in der Test-Preview draußen und es hat eine riesengroße Bugwelle an Feedback gegeben oder an Reaktionen.
Die Suche nach dem Hashtag IE9, der hat so einiges zutage geliefert, ja.
Da kann man sich den ganzen Tag lang mit beschäftigen, wenn man so will. Dabei wird leider Gottes oft vergessen, dass das Ganze wirklich noch eine Preview ist. Wir haben mal mal geschaut nach dem ersten Hype. Wir haben ja die Sendung so 2 Stunden nach Release, wenn überhaupt, aufgenommen. Mhm. Was haben wir denn in der Zwischenzeit so erfahren?
Also grundsätzlich vergessen dürfen wir nicht, das vergessen leider einige, die Bericht erstattet haben, auch über Twitter, Privatpersonen. Das ist nicht der finale Internet Explorer 9, der normale Kunde runterladen kann. Das ist auch noch kein fertiger Browser, sondern das ist nichts anderes als ein Popper, wo man über Datei öffnen eine Adresse eingeben kann und kann so ein paar Testcases fahren, um sich das Verhalten von HTML, CSS und so weiter anzuschauen. Und erfahren haben wir zum Beispiel in einem neuen Blogpost vom IE-Blog, dass die ganz, ganz schön runde Ecken machen, dass sie das grundsätzlich tun, das wissen wir. Aber es gibt von Browser zu Browser ja auch noch Unterschiede, wie diese runde Ecken gerade dargestellt werden. Ist nicht so das größte Thema, grundsätzlich aber dennoch ganz interessant technischer Natur. Wenn man sich überlegt, wir haben oben einen Border von 3 Pixeln und auf der Seite von 16 Pixeln, dann müssen diese 3 Pixel, wenn es um eine Kurve geht, ja zu diesen 16 Pixel oder was auch immer zusammengeschmolzen werden. Und da gibt es halt von Browser zu Browser Unterschiede. Manch ein Browser macht es jetzt ziemlich hässlich, manch einer macht es ziemlich hübsch. Und in dem Blogpost ist schön beschrieben, wie Microsoft das jetzt schon macht oder beziehungsweise noch in Planung hat. Und da muss ich ganz einfach sagen, dass das, was die da in Planung haben mit ihren runden Ecken, einfach das Schönste ist. So würde ich mir CSS 3 denn vorstellen.
Was auch wieder schönste aussah, waren die Performance-Vergleiche, die uns Microsoft da zum IE9 gegeben hat. Da gab es ja den Vergleich Chrome versus IE9 mit so ein paar Tests, wo wir stark erstaunt waren, wie überdimensional dick einfach der IE9 Chrome da.
Wie performant der das dargestellt hat, ja. Mhm.
Wie Chrome da in die Tasche gesteckt wurde. Und inzwischen gibt es halt einige Benchmarks zum Thema JavaScript-Performance und da kommt so ein bisschen, ich will nicht sagen Ernüchterung, das ist schon vernünftig, was sie da gebaut haben. Er scheint sich so in der Performance irgendwo hinter Chrome und Opera, beziehungsweise hinter WebKit und Opera einzureihen, allerdings noch vor Firefox. Also recht solide.
Ja, eigentlich eher ein bisschen ernüchternd, ja, weil wir an der Demos, mit Videos, die wir am Anfang gesehen haben, einfach gedacht haben, das ist derzeit der schnellste. Aber grundsätzlich scheinen die ihr JavaScript auch so zu optimiert haben, dass wirklich auf den IE9 in dieser Konstellation ganz gut passt. Aber ansonsten leidet es dann halt doch schon darunter.
Was das Feedback in der letzten Woche auch gezeigt hat, ist, dass die Wunschliste auf jeden Fall noch lange nicht erfüllt ist. Wo ist zum Beispiel Canvas? Da wurde bisher noch nichts implementiert. Da ist auch fragwürdig, ob es noch implementiert wird.
Ja, da hoffen natürlich alle ganz stark, dass es implementiert wird.
Soweit ich gelesen habe, ist SVG auch bisher nur recht rudimentär oder so in den Basics implementiert. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachgelegt werden. Und im Moment ziemlich spannend, das Web Open Font Format, WOFF, was ja so ein bisschen als das zukünftige Web Font Format im Moment gepriesen wird, hat auch bisher noch gar keine Benahmung gefunden in dem IE9 und da bleibt auch abzuwarten, ob da noch was kommt.
Ja, da müssen wir ganz einfach mal schauen. Bis zum Release der IE9, der ist ja so für Herbst, glaube ich, angekündigt für Ende des Jahres.
Auf jeden Fall noch dieses Jahr, ja.
Genau, und da müssen wir halt einfach mal schauen, was die noch drumherum bauen oder was die wirklich unterstützen. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, die Richtung stimmt, aber alles Weitere hakt halt hinterher. Und das ist genau das, was wir bei den letzten Internet Explorer-Versionen auch gesagt haben. Also rundum zufrieden sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, das ist derzeit noch eine Developer-Preview und da müssen wir halt mal schauen, wie das Endresultat denn aussieht.
Genau, auf jeden Fall geht es voran, aber was hätte man auch anderes erwartet? Wir haben ja jetzt nicht gedacht, dass der Internet Explorer wirklich schlechter wird. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Zum Thema Internet Explorer ist allerdings auch der Blick zurück recht interessant, denn vor kurzem hat ja Google angekündigt, dass mit dem, ich glaube seit dem 1. März, sie in kommenden Entwicklungen, jedenfalls bei einigen Tools, zum Beispiel Google Docs, den IE6 nicht mehr unterstützen, nicht mehr aktiv unterstützen, also sie machen jetzt nicht kaputt, was es schon gibt, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr entscheidungsrelevant bei irgendwelchen Feature-Umsetzungen, bei der Frage, wie Features umgesetzt werden. Und da hat jetzt der nächste große nachgezogen, nämlich Amazon, sagt jetzt auch. Ab, ich glaube, Ende diesen Monats will auch Amazon den IE6 nicht mehr in der aktiven Entwicklung unterstützen. Und insofern könnte 2010 noch ein ziemlich interessantes Jahr werden.
Denke ich auch, ja.
Weil besonders bei Amazon, das ist jetzt, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes als bei Google Docs, weil bei Google Docs ist halt ein Tool, ein Web-Tool. Und da ist halt ziemlich klar, dass das was ziemlich Modernes ist. Und ich glaube, da kann man auch noch einigermaßen gut oder ziemlich leicht vertreten, dass da ältere Browser-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Bei Amazon ist es natürlich wieder was ganz anderes. Da haben wir eigentlich einen klassischen Shop. Ich glaube, hierbei ging es allerdings um die Shop-Lösung, die man sich von Amazon so hosten lassen kann. Ich weiß nicht, wie es mit der eigentlichen Amazon-Seite ist. Aber trotz alledem, es geht da weniger um irgendwelche hochmodernen Webtools, sondern eher um normale Shops. Und da finde ich, ist das schon ein ziemlich ordentlicher Schritt.
Vor allen Dingen, wenn Amazon das ausdehnt auf die gesamte ganz normale, reguläre Shop-Seite, dann ist das schon ein Schwergewicht, was man im Auge behalten sollte, weil auch YouTube, die vielmehr den IE6-Support eingestellt haben, dann Amazon, es sind schon richtig große schwere Geschütze im Web, die jetzt gegen den IE6 vorgehen sozusagen oder beziehungsweise einfach den Support einstellen. Und von daher, der Druck auf die großen Firmen und Nicht-Updater zu Hause, der wird größer und wie gesagt, das ist ja unsere Hoffnung, dass der dann irgendwann mal eingestellt wird und wir zumindest uns nur noch um die IE7 und 8er kümmern müssen.
Ich bin gespannt. Ich glaube, das Jahr könnte dahingehend noch ziemlich interessant werden.
Vielleicht irgendwann mal Webentwicklung ohne die alten Browser. Es wäre ein Traum.
Träumer. Wir bleiben bei Microsoft, wechseln allerdings in die mobile Sparte. Windows hat ja vor, weiß ich nicht, gar nicht, 2-3 Wochen ungefähr, die Version 7 ihres Windows Mobile OS angekündigt, was vor allem aufgrund von der Oberfläche ganz gut durchs Netz gegangen ist. Heute ist bekannt geworden, hat Mozilla bekannt gegeben, dass sie Fennec, das ist ihr mobiler Browser, nicht für Windows Mobile 7 erscheinen wird. Und hat auch gleich eine Begründung mitgeliefert. Microsoft hat nämlich, was ich nicht wirklich verstehen kann, sich dazu entschlossen, kein natives Entwicklungskit mitzuliefern, womit man native Applikationen für Windows 7 schreiben kann.
So wie das iPhone SDK oder von Android, da soll es ja auch sowas geben, glaube ich, ne?
Genau. Da kann man ja auch entsprechend viele Applikationen für schreiben. Für Windows 7 soll das Ganze auf festhalten Silverlight-Basis laufen oder XNA, was eine Entwicklungsumgebung aus der Xbox-Welt, also vor allem eine Spiele-Umgebung quasi, Spieleentwicklungsumgebung ist.
Klingt krank.
Also dementsprechend, so wie sich das im Moment abzeichnet, werden die meisten Applikationen halt Silverlight-basiert werden. Und da macht das natürlich für Mozilla wenig Sinn, da einen Browser drauf zu setzen, ohne dass sie da wirklich an das native Phone rankommen.
Also ich verstehe den Sinn dahinter seitens Microsoft. Sie wollen halt ihr Silverlight pushen und vielleicht ein paar Marktanteile abnehmen. Aber ob das der richtige Weg ist, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln.
Vor allem, weil jetzt Windows Phones so nach meinem Empfinden auch noch nicht so die große wirkliche Verbreitung gefunden haben.
Das sind immer die Androids, die da führen, glaube ich, ne? Ich habe die aktuellen Marktanteile nicht im Blick, aber das war mir so, dass Microsoft ehemals ja einer der Marktführer vielleicht, so wie ich das im Kopf habe, jetzt inzwischen halt nicht mehr so groß ist.
Ja, auf jeden Fall im mobilen Bereich. Da ist das iPhone und die Android-Phones, glaube ich, im Moment das, was im Moment so am meisten über die Ladentheke geht. Und Das ist die Frage, ob sich das so schnell ändern wird mit der Firmenpolitik. Ich glaube, das ist noch nicht so klug, sich da so zu verschließen. Ich glaube, da hätte erstmal ein größerer Markt für herreichen müssen, um so einen Schritt verantworten zu können. Aber gut.
Obgleich, ich muss natürlich dazu gestehen, Apple am Anfang hat erst gesagt, ja, schöne Entwickler, macht mal schöne Web-Apps. Das ist die Zukunft und wollte am Anfang auch keinen SDK anbieten. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Microsoft dann irgendwann den Kürzeren zieht und dann doch sagt, okay, also das mit Silverlight ist doch nicht so die gute Idee, wir bringen SDK raus. Aber bei Microsoft wissen wir nie und wie gesagt, da müssen wir immer erst abwarten, bis das fertige Produkt denn draußen ist.
Ich bin mal gespannt, wie viele wirklich sich jetzt auf Silverlight stürzen, aufgrund dessen, dass es jetzt irgendwie dann ein mobiles Betriebssystem aus dem Hause Microsoft da gibt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht die Entwicklung von Fennec, ich glaube, da ist im Moment nur eine Beta für irgendein Nokia Tablet Phone draußen. Ansonsten sind die Jungs noch am Entwickeln für Android und Maemo oder wie auch immer man das ausspricht, das ist so die Nokia-Plattform, das Paralleluniversum zu Android sozusagen. Da geht auf jeden Fall die Entwicklung weiter, nur Windows 7 wird ohne Mozilla Browser da stehen.
Mhm. Aber wir haben noch ein weiteres Thema mit Mobile Browser, nämlich das iPhone.
Genau, wir wechseln mal kurz die Plattform von Microsoft zu Apple, nämlich das iPhone und einer im Moment ziemlich spannenden und nicht ganz unvorbelasteten Entwicklung.
Und lustigen obendrein, ja.
Nämlich Opera Mini 5. Opera hat vor so rund einem Jahr oder so schon mal angekündigt, hey, wir hätten da so ein Browser fürs iPhone anzubieten, den Opera Mini.
Und machte die Riesenwelle über Twitter.
Den würden wir jetzt ganz gerne in den Markt bringen, nur Apple lässt uns nicht. So ein paar Tage später kam dann halt irgendwie raus, sie würden gern was machen, haben aber die Befürchtung, dass sie nicht gelassen werden, aber bei Apple wurde nie was eingereicht. Nach eigenen Aussagen haben sie das jetzt, ganz frisch seit irgendwie 4,5 Stunden oder so, wurde Opera Mini 5 fürs iPhone eingereicht mit einem sehr schön gemachten Werbevideo, was zeigt, was das Ganze halt so kann. Und das sieht auch, ja doch, einigermaßen vernünftig aus. Wobei das fast noch ein bisschen untertrieben ist. Also das sieht vor allem für ältere Geräte, ist das, glaube ich, ziemlich interessant.
Ja, und zwar folgendes, du bist der glückliche Besitzer eines 3GS und ich bin der nicht minder glückliche Besitzer eines 3G, des Vorgängergerätes. Und bei den neuen 3GS ist es so, wenn man jetzt mehrere Tabs, also mehrere Webseiten aufmacht und geht wieder zurück zu einem vorher besuchten Tab, bleibt diese Seite im Cache, das heißt, muss nicht neu geladen werden beim 3G. Ist es eben noch so, dass diese Seite dann, obwohl man sie gerade eben noch besucht hat, komplett neu geladen wird, was eben bei diesem iPhone halt lange dauern kann. Und bei dem Developer-Video von Opera Mini 5 werden die Seiten auf jeden Fall gecached und sie werden auch komprimiert, deswegen seitens Opera. Deswegen laden sie deutlich schneller. Also während das iPhone zum Beispiel jetzt eine ganze lange Zeit braucht, ist der Opera Mini schon auf Seite 3 angelangt und sie können wieder in der History zurückgehen. Und wie gesagt, ich glaube noch nicht wirklich, dass Apple eine Freigabe erteilen wird, aber sollte Opera rauskommen, wäre das auf jeden Fall für mich als 3G-Besitzer auf jeden Fall eine Variante, die ich mir näher anschauen würde, weil wie gesagt, mit dem Caching, das ist natürlich bei mir ein Problem.
Opera lädt nicht nur schneller, sondern lädt vor allem auch parallel. In dem Marketing-Video sieht man, Marketing-Video klingt echt schrecklich. In dem Demonstrationsvideo sieht man, wie sie so ganz lässig 5 Tabs aufmachen und aus ihren Favoriten oder so den meistbesuchten Seiten. Man sieht so im ersten Screen, ähnlich wie man das beispielsweise auch von Chrome kennt, so 6 Seitenschnipsel, die man einfach als Quick-Bookmark anklicken ist es ja nicht, die man einfach schnell auswählen kann. Und da machen sie ziemlich lässig so 5 Tabs gleichzeitig parallel auf, die dann auch parallel laden. Das sieht schon ein bisschen mehr nach echten Browsen aus, als jetzt irgendwie irgendwas, was so mobil ist. Ich habe jetzt leider nicht herausbekommen, was für eine Engine dahinter steckt. Und ich schätze, das wird auch ziemlich ausschlaggebend sein, ob das Ganze halt durchkommt. Weil es gibt ja schon so ein paar Browser, die allerdings, soweit ich weiß, alle WebKit nutzen.
Also den Hausbrowser vom iPhone, ja.
Genau, und einfach nur ein paar Seiten drumherum bauen. Besonders da Opera sagt, sie rendern so super schön schnell, schätze ich, dass sie da eine eigene Engine einsetzen. Und das wiederum würde nach meinem Kenntnisstand, ich bin da nicht so der versierte Entwickler, nach meinem Kenntnisstand allerdings gegen die Policy von Apple verstoßen, ja. Die da besagt, man darf keine eigenen
keine Funktion nachbilden, die das iPhone schon mitbringt, ja.
Ja, genau, und vor allem darf man keine eigenen APIs und eigene Engines und so weiter da halt großartig einbringen. Insofern wird das spannend. Sie machen einen riesengroßen, sie versuchen ziemlich viel Druck aufzubauen. Wie gesagt, mit der Seite, mit dem Timer, bei dem man zum einen sieht, seit wann die Opera Mini-Version eingereicht ist. Zum anderen kann man, und das ist ganz lustig, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar schätzt man einfach, wann Apple es durchlassen würde und derjenige, der am nächsten dran ist, gewinnt ein iPhone.
Ja, das Witzige ist, wie gesagt, dieser Timer, der Countdown, den stellen wir euch auch nochmal als Link zur Verfügung. Ich meine, bisher hat das noch nie ein Entwickler großartig gemacht und bei Apple wissen wir, dass das Approval immer sehr lange dauern kann und dass es da echt eine blöde Politik seitens Apple gibt, dass Apps überhaupt zugelassen werden, ist ein Thema für sich. Dass es Opera jetzt so offensichtlich macht, könnte man als Druck verstehen. Andererseits würde ich sagen, ja, was denkt sich Steve Jobs jetzt, wenn er diesen Countdown sieht? Der lacht ja eher über die prozentuale Marktbeteiligung des Opera. Nichtsdestotrotz ist es öffentlichkeitswirksam und ich meine, der Browser sieht gut aus. Ich hätte ihn gerne, also von daher ist es liegt es an den Geschäftsbedingungen von Apple, ob die das zulassen oder nicht. Wie gesagt, das müsste man prüfen. Da stecken wir jetzt nicht genau drin. Und ja, schauen wir mal, warten wir mal ab, wie es so kommen wird.
Ich weiß nicht, ob die da wirklich drüber lachen, weil ich glaube, der Aufschrei wird schon ziemlich enorm sein, jetzt wo sie es halt so hoch gehalten haben mit einem schönen Demo-Video, mit einer eigenen Special-Seite und so weiter. Und wenn Apple da jetzt nicht aufmacht, dann vor allem bei einem Produkt, was viele, glaube ich, echt jetzt haben wollen, jetzt wo sie auch sehen, wie das halt läuft und wie schön performant das zu sein scheint. Ja, ich glaube, das wird schon ziemlich, ziemlich hart sein, wenn sie das nicht zulassen.
Beziehungsweise, was Apple typisch wäre, ist, sie lassen die Applikation nicht zu, werden aber jetzt ganz, ganz schleunig nochmal in eine Entwicklerabteilung gehen und die Features nachbilden, beziehungsweise gerade das Caching. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre so typisch Apple.
Lassen wir uns überraschen.
Genau.
Wieder zurück zu Mozilla. Nach Fennec schauen wir uns jetzt nochmal den Desktop-Browser an. Es ist ein, in den Mozilla Labs ist in den Reagenzgläsern was Neues entstanden. Das da heißt Contacts und das macht Folgendes. Das kann aus zum Beispiel dem Mac-Adressbuch oder einem Gmail-Konto die Adressen importieren und dann nach Bestätigung, dass eine entsprechende Seite das da auch darf, über eine API, eine JavaScript-API zur Verfügung stellen. Mhm. Das lässt natürlich ziemlich interessante Dinge zu, die man sich da so ausmalen könnte. Zum einen halt synchronisieren. Ich weiß gar nicht, ob es in beide Richtungen geht, aber auf jeden Fall ein einseitiges Synchronisieren, was ziemlich spannend sein könnte. Was das Ding aber noch kann, ist so eine Suggest-Funktion. Das heißt, wenn ich in einem E-Mail-Feld meinetwegen bin, dann reicht es da, wenn ich irgendwie Dave schreibe und ich bekomme dann dich als Vorschlag. Habe ich jetzt noch nicht so ganz in der Praxis getestet, sieht auf jeden Fall recht spannend aus.
Ist das so, dass der auch also bei dem jeweiligen Computer die lokale Adressbuchverzeichnisse benutzt? Also beim Apple jetzt das Adressbuch, beim PC dann eher von
wie gesagt, das Mac-Adressbuch kann er auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, was, ich kann ja nochmal parallel schauen, was er so aus der Windows-Welt kann, womit er das sprechen kann. Gmail, Twitter und das Mac OS Adressbuch steht hier erstmal.
Damit wäre ich schon mal glücklich gestellt, ja.
Ja, ich auch.
Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Sie hatten ja auch im Vorfeld schon einige UI-Demos gemacht, also so ein paar Screenshots, wo sie halt mal ein bisschen experimentiert haben, wie man Contacts, beziehungsweise wie man die Eigenschaft einer Person in den Browser integrieren kann, durch die Adresszeile oder was auch immer. Da haben sie ganz spannende Sachen geliefert in der letzten Zeit und das ist jetzt quasi der erste Schritt von diesen Konzepten, den sie umgesetzt haben und das macht nur Sinn. Ich kenne diese Funktionalität von 1Password zumindest, was ich als Speicher-Passwortprogramm bei mir auf dem Mac einsetze. Wenn ich jetzt eine Webseite ausfüllen will, dann kann ich zumindest meine Daten per Knopf einklicken. Und das geht aber noch einen Schritt weiter, indem du halt, wie gesagt, in den Feldern auswählen kannst, welche Person du jetzt eintragen willst. Sehr schön.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir so aus dieser Richtung in der nächsten Zeit noch einige Konzepte bekommen werden, weil wir einfach immer mehr im Browser machen, vor allem immer mehr, was wir halt früher mit einer Desktop-Applikation gemacht haben. Mhm. Und so wie unter Mac ja ziemlich viele Desktop-Applikationen auch auf die Mac-Adressbücher und Co. zugreifen können, glaube ich, ist das schon ein vernünftiger Schritt, das auch in den Browser zu bringen. Allerdings muss man natürlich, ja, man muss schon sagen, das ist auch irgendwo eine kritische Geschichte über eine JavaScript-API. All meine Kontakte.
Könnte ich theoretisch einlesen, ja.
Man muss zwar irgendwie sein bestätigen, dass dieser Vorgang jetzt geschehen darf. Da allerdings eine Sicherheitslücke stelle ich mir ziemlich kritisch vor.
Ja, absolut. Genau.
Ist auf jeden Fall ein heikles Thema.
Ich meine, wir haben schon iPhone-Spiele gesehen, die das ganze Adressbuch nach Hause gesendet haben für irgendwelche Statistiken, Zwecken, wie sie denn sagten. Aber wie gesagt, also es ist immer eine Abwägung zwischen Security, also Sicherheit meiner Daten und der Bequemlichkeit, wie man irgendwelche Sachen bedienen kann und vereinfachen kann. Das wird immer ein Zwiespalt sein. Das sind immer zwei gegensätzliche Pole und wir müssen mal gucken, wie es da Mozilla halt gelingt, Contacts richtig rüberzubringen.
Man sollte auf jeden Fall kritisch bleiben. Mhm. Weniger kritisch muss man dem nächsten Thema gegenüberstehen. Da handelt es sich nämlich um eine Suchmaschine für Icons, auf die ich vor kurzem gestoßen bin und von der ich relativ begeistert war. Das Ganze ist zu finden unter findicons.com. Hat eine ganz lustige Aufmachung und ist vor allem ziemlich mächtig. Zum einen sind da zig hunderttausend Icons zu finden, was ziemlich schön ist. Was aber noch viel schöner ist, ist, dass die Suche wirklich ziemlich viel Power hat. Wenn ich da nämlich jetzt zum Beispiel einen Icon für meinen Blog von, weiß ich nicht, Facebook oder sowas suche, dann bekomme ich da eine Reihe wirklich schöner Vorschläge. Und wenn ich mich dann für eins entschieden habe, bekomme ich oft so related Icons angezeigt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel aus der zweiten Reihe rechts so ein handgemaltes Facebook F genommen und er zeigt mir dann neben dem Facebook F und also neben dem Icon und die Größen und die Formate und was es nicht so alles gibt, unter anderem auch die, wenn bekannt, die Lizenz. Die ist jetzt bei dem Beispiel leider unbekannt. Aber vor allem auch noch weitere Icons. Also sprich, ich habe in genau dem gleichen Stil ein Twitter-Icon, ein WordPress-Icon, ein, weiß ich nicht, was habe ich denn hier noch? Skype, Delicious, Blogger und was es nicht so alles gibt. Insofern habe ich hier die Möglichkeit, vor allem halt wunderschöne Sets zu finden aufgrund der Suche nach einem einzigen Icon.
Finde genau. Ich klasse. Ich finde es genial, habe es mir gerade auch nochmal angeschaut und habe gerade mal aus der Übersicht ein Twitter-Icon ausgewählt, was so handgezeichnet ist. Und auf der Übersichtsseite, genauso wie du es gesagt hast, bietet er mir von allen anderen Diensten, die es gibt, ähnlich gezeichnete, also handgemalte Icons an, die absolut dazu passen und das ist ja gerade das Schwierige. Wie viel Zeit geht immer dabei flöten, wenn du irgendwelche Icons suchst und vor allen Dingen auch Icons, die zueinander passen. Du suchst dir meistens immer dann Sets raus und die Suchmaschine ist wirklich geeignet, auch ähnliche Icons in demselben Stil rauszusuchen. Ich finde es perfekt.
Genau, es gibt auch noch eine Browse-Funktion. Also man hat zum einen einen Suchschlitz, wo man entsprechend dann meinetwegen den Dienst, für den man jetzt so ein Icon braucht, oder halt auch einfach irgendwie so irgendein Keyword, irgendwie K oder sonst irgendwas, eingeben kann. Man kann aber auch auf Browse gehen, da findet man dann komplette Icon-Sets, auch in einer recht guten Übersicht. Da gibt es im Moment irgendwie über 2000 Icon-Packs. Also dementsprechend mit einer fünfstelligen Icon-Anzahl kommen die da, glaube ich, schon echt ganz gut hin. Ist also sehr gut gefüllt, ist sehr gut zu durchsuchen und vor allem auch einfach mal gut zum Durchstöbern. Mhm. Einer der schönsten Links des Monats für mich. Kommen wir zu einem Thema, was gestern aufgekommen ist, auf das ich kurz hinweisen möchte, was leider nicht ganz so freudig ist. Es geht um das Haus Smashing Media. Davon kennt man ja auf jeden Fall das Smashing Magazine, das, wie viele gar nicht wissen, eigentlich aus Deutschland kommt. Die dahinterstehende Smashing Media GmbH betreibt auch unter anderem Dr. Web, wenn ich richtig informiert bin.
Genau.
Und die sind leider so ein bisschen in Not gekommen in letzter Zeit aus finanzieller Sicht, haben da scheinbar ihr Team vergrößert, grundsätzlich viel in den Aufbau investiert und mussten jetzt leider ein bisschen die Hosen runterlassen und sagen, dass sie Hilfe benötigen. Leider haben sie das auf eine, wie ich finde, nicht ganz so feinfühlige Art gemacht.
Sehr schön ausgedrückt, ja.
Es wurden nämlich für irgendwie so 2-3 Stunden, ich selbst habe es nicht mitbekommen, aber es steht auch in dem Artikel und über Twitter gab es ziemlich viele negative Reaktionen. Für 2-3 Stunden wurden oder sogar noch länger sämtliche Artikel, also sämtliche Links auf einen einzigen Artikel redirected, nämlich diesen Wir brauchen Hilfe Text und man hatte halt für diese Zeit nicht die Möglichkeit, entsprechende Inhalte nochmal, die man sich irgendwie gebookmarkt hat, die in irgendeinem Blog verlinkt sind oder sowas, sich zu Gemüte zu führen, sondern kam halt immer, so doll man auch gekämpft hat, auf diese entsprechende Seite. Was die Jungs sich überlegt haben, um aus ihrer finanziellen Lage zu kommen, ist, dass sie ein PDF-E-Book gebastelt haben. Das beinhaltet 10 Artikel, die bereits veröffentlicht sind. Ganz normal in ihrem Online-Magazin und 2 unveröffentlichte. Das haben sie zusammengeschnürt. Für $9.99 kann man sich das kaufen und hat natürlich nur einen begrenzten Mehrwert für einen. Ist also vor allem halt eine Unterstützung, was ich ja total in Ordnung finde. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Feinfühligkeit bei der beim Promotion gewünscht. Ich meine, Wikipedia zum Beispiel fragt ja auch alle 1-2 Jahre mal nach, wir bräuchten mal wieder 6 Millionen. Da hängt dann aber einfach über jedem Artikel einen Header, der darauf hinweist. Und man kann die Wikipedia noch genau so benutzen, wie man das halt so möchte. Im Zuge dessen, aus dem gleichen Hause noch eine kleine Neuerung. Das Dr. Web Magazin hat nämlich jetzt auch ein angepasstes Design bekommen und sieht jetzt auch ähnlich aus wie dem Smashing Magazine. Ich glaube, wir wünschen unseren Kollegen auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute. Ich würde es wirklich, wirklich schade finden, wenn die den Bach runtergehen würden, denn nachdem wir es vor ein paar Monaten gesagt haben, dass sie viel zu viele Linklistenartikel schreiben.
Die 10 Besten, die 50 Besten, die 25 Besten.
Genau. Nachdem wir das gesagt haben, haben sie es natürlich auch wieder geändert und bringen in letzter Zeit wirklich sehr, sehr guten Content und ich habe es besonders in letzter Zeit wieder sehr, sehr gerne gelesen. Auch super Autoren, die sie da verpflichtet haben.
Chris Heilmann unter anderem, schöne Grüße.
Und viele, viele mehr, die man so kennt. Deswegen wäre das wirklich, wirklich schade, wenn es da jetzt an den Finanzen scheitern würde. Also wenn ihr was an Smashing Magazine findet, dann kauft doch mal deren E-Book und unterstützt die Jungs.
Genau, haben sie verdient.
Wir würden uns freuen. Kommen wir zu 2 Tipps, die wir so auf Lager haben. Das erste darfst du ankündigen.
Oh, sehr schön, ja. Bin ich heute darauf aufmerksam geworden und habe es natürlich direkt getwittert. Und zwar geht es um ein Plugin, das heißt Sprightly. Ist auch zu finden auf sprightly.net. Das macht nichts anderes, als dass es mehrere Hintergründe auf einer Webseite animiert und von links nach rechts scrollen lässt. Bei welcher Webseite hatten wir das ursprünglich mal gesehen? Das war irgendwas mit dem Affen. Ich komme jetzt gar nicht mehr drauf. Nee, Mailchimp war es nicht. Auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, da gab es auf jeden Fall mal so eine Webseite. Software habe ich mir damals auch mal gekauft, nutze sie nicht mehr, habe sie auch vergessen. Auf jeden Fall gab es da was Schönes. Die haben nämlich 3 Hintergrundgrafiken quasi übereinander gemacht. Und wenn man jetzt das Fenster auf und zu gezoomt hat, ihr könnt uns ja mal sagen, wo der Link sich da versteckt, wie das Ding heißt, dann gab es halt so eine kleine Animation aufgrund des Browserfensters. Und was ich damals schon bemängelt hatte, ist, da passiert ja nichts automatisch. Sobald du das Fenster nicht auf und zu machst, was ja niemand absichtlich macht, wird es auch nichts. Aber wie gesagt, das ist ein Plugin, womit man eben genau das nachbilden kann. Und sieht sehr schön aus, ist recht klein. Ich glaube 5K im komprimierten Modus und ist zu empfehlen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen.
Genau, also in dem Beispiel auf der Seite gibt es so einen kleinen, lustigen, animierten Vogel, der in 2 Richtungen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fliegen kann. Das Ganze ist halt dann, wie gesagt, einfach mit jQuery umgesetzt und animiert. Und man muss also nicht unbedingt Flash dafür einsetzen oder Flash können oder Flash schreiben, um so lustige Animationen in irgendwelchen Headern oder sonst irgendwo halt zu machen und kann das auch mit dem Plugin machen.
Genau, auf jeden Fall kleiner Nachteil, den ich gerade merke, ich habe nur den einen Tab offen gehabt und das hat bei mir jetzt den Lüfter angeschmissen beim MacBook. Also da müssen wir auch mal schauen, wie es mit der Performance ist. Es ist flüssig und es läuft, aber ob das Ganze denn auch wirklich die Lüfter flach hält, das müssen wir auch beobachten.
Gut, am Mac wäre das mit Flash jetzt nichts anderes gewesen, muss man
auch dazu das sagen. Das stimmt, definitiv, ja, von daher.
Liebes Adobe, wenn ihr noch ein paar Ressourcen über habt, ihr könntet mal wieder an diesem Flash-Plugin für einen Mac arbeiten. Danke. Bleiben wir bei jQuery und davor vielleicht noch so ein kleiner Disclaimer. Wir haben nämlich in letzter Zeit die ein oder andere, allerdings sich doch sehr in Unterzahl befindende Rückmeldung erhalten, dass wir zu jQuery-lastig werden.
Woran mag das wohl liegen?
Wir müssten, also ich möchte an dieser Stelle mich bei allen MooTools und Co. und wie sie alle heißen, Prototype und so weiter, Freunden entschuldigen, dass wir jQuery-lastig sind. Ich glaube, wir sind beide große jQuery-Fans und erachten das im Moment, auch wenn es hin und wieder seine Tücken hat, aber ich finde, es ist im Moment wirklich das beste JavaScript-Framework und da sind wir nicht alleine. Deswegen einfach überhören.
Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ich meine, wir haben ja in letzter Zeit von ein oder zwei Hörern auch schon mal gehört, ihr seid jetzt zu Mac-lastig. Ich meine, grundsätzlich können wir natürlich über das berichten, wofür wir worüber wir uns am besten auskennen, und das ist in diesem Falle jQuery oder das sind auch mal Mac-Tools, die wir da empfehlen. Wenn ihr natürlich jetzt ein Profi-Entwickler für andere JavaScript-Frameworks seid, dann seid ihr auch herzlich eingeladen in der Sendung. Wir schalten euch dazu und ihr könnt ein bisschen was drüber erzählen. Und dann haben wir das auch ein bisschen ausgeglichen. Also seid uns nicht böse, wenn wir da die eine oder andere Sendung mal eingleisig fahren.
Genau. Dann fahren wir doch mal weiter auf dem Gleis. Ich hatte nämlich noch einen zweiten Tipp. Nivo heißt das Ding.
Auch sehr schön.
Das ist ein jQuery-Slider, wie man sie schon ziemlich zuhauf hat. Allerdings sind die Effekte, die das Ding anbietet, wirklich schön. Also ich finde, das bringt mal was Neues.
Ja.
Wenn man gerade auf der Suche ist nach einem Slider-Plugin auf jQuery-Basis, dann auf jeden Fall mal anschauen.
Auf jeden Fall, die Demo-Seite ist wunderschön gemacht.
Ja. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der HTML5.
Flash Player. Ich hab nicht nachgeschaut, ob es derselbe Entwickler ist, aber es sieht genauso aus, ja.
Das wäre ja, dann würde ja viel Gutes aus einem Hause kommen.
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen von diesem Internet entfernen und in die Printlandschaft eintauchen.
Genau, da gab es ja nämlich auch noch was. Und zwar haben wir heute was Spezialmäßiges für euch sozusagen. Wir möchten ganz kurz mal auf eine Zeitschrift eingehen und auf ein Buch, was wir euch empfehlen. Und zwei dieser Geschichten verlosen wir auch, aber diese Verlosung machen wir erst am Ende der Sendung. Kommen wir mal direkt erstmal zu der Zeitschrift. Und zwar das neue Webstandards-Magazin ist jetzt erhältlich.
Und hat einen Schwerpunkt aufs Thema Mobile gesetzt. Da geht es also viel um Mobile-Tagging, den ganzen Location-Based Service- und Game-Bereich, irgendwelche App-Entwicklung und so weiter. Allerdings auch viel wieder natürlich außerhalb der mobilen Welt, so zum Thema CSS und Co. Und auch einige Webkraut-Artikel dabei.
Ja, wie, auch du hast jedes geschrieben Mal. Über das iPad.
Genau, ich habe zusammen mit Nikolai Schwarz einen kleinen Artikel zum iPad, eine Pro- und Contra-Gegenüberstellung geschrieben. Aber vor allem fachlich ist wieder vieles dabei und ist jetzt gestern an alle Abonnenten rausgegangen.
Genau.
Und ich glaube, ab dem 25. ab übermorgen dann, wenn ich recht informiert bin, auch am Kiosk zu haben, an den bekannten Bahnhofs- und Co-Verkäufen. Ja, und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und wollen wir es wirklich hinten anhängen?
Nein, wir machen es jetzt.
Wir machen es jetzt. Spontan. Es passt gerade so gut.
Die Überraschung, ja.
Die Überraschung, wir hätten nämlich anzubieten, ein Jahreslos, weil man das immer so oft im Fernsehen hat. Nein, ein Jahresabo hätten wir anzubieten.
Das wollen wir euch nämlich schenken. Wir verlosen ein Jahresabo vom Webstandards-Magazin, was uns freundlicherweise der Verlag zur Verfügung gestellt hat für alle Technik-Hörer. Aber ihr müsst dafür natürlich auch noch was tun und der Marcel sagt was.
Ihr müsst twittern, was ja sowieso nicht so hart ist. Wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich keine typischen, hey, da gibt's was zu gewinnen, Spam-Twitter-Geschichten haben wollen, weil uns das selbst irgendwie auch immer ziemlich nervt, wenn es irgendwelche kostenlosen Applikationen gibt und ich dafür den Satz twittern muss, den alle anderen schon getwittert haben. Deswegen wollten wir das ein bisschen freier machen. Deswegen könnt ihr euch grundsätzlich, also wir machen euch auch einen Vorschlag, da müsst ihr nur noch auf den Link klicken und auf absenden. Da kommt ihr dann auf die Twitter-Seite entsprechend, aber ihr könnt auch einfach twittern, was ihr wollt, um an der Verlosung für das Jahreslos Webstandards-Magazin teilzunehmen. Müsst ihr einfach nur zum Beispiel über diese aktuelle Sendung twittern.
Ja, also zwei Sachen müssen drin vorkommen. Einerseits @technikwürze, damit andere da draufklicken können und finden dann einen direkten Zugang zu unserem Twitter-Account, und ein Hashtag.
Genau, nämlich Raute TW 164, also entsprechend die aktuelle Folge. Wie gesagt, damit wir auch so ein bisschen tracken können, wer jetzt wirklich zu dem Gewinnspiel twittert. Wenn ihr uns einfach vorher schon retweetet habt und das jetzt erst hört, könnt ihr auch einfach mal gerne twittern, warum ihr uns toll findet oder warum ihr uns immer hört oder sonst irgendwas. Es muss also auch gar nicht so unbedingt zur aktuellen Folge sein. Auf jeden Fall @technikwürze und Raute TW 164 müsste drin vorkommen. Seid einfach mal ein bisschen kreativ, wir lassen uns überraschen.
Genau. Denn wir würden uns natürlich weiterhin freuen, wenn ihr auch euren Webkollegen mal Technikwürze empfehlen würdet. Denn es gibt immer noch ein paar, die haben bei Technikwürze noch nicht reingehört.
Gibt's das wirklich?
Ja.
Dann sollten wir das ändern.
Ich habe sie einzeln gezählt.
Dann lass uns doch nochmal den Anreiz erhöhen, würde ich sagen.
Genau. Mit der gleichen Aktion, das heißt, ihr twittert über Technikwürze und die aktuelle Folge, könnt ihr noch was weiteres gewinnen. Jetzt nehme ich mal es vorweg, und zwar das Buch, das WordPress-Buch vom Blog zum Content-Management-System von Frank Bülche und Thomas Bollet.
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir das auch schon mal vor längerer Zeit in der Sendung mal angekündigt, oder?
Ja, wir hatten es auf jeden Fall angekündigt, aber noch nicht großartig vorgestellt. Deswegen machen wir das jetzt.
Dann holen wir das doch mal nach.
Und das könnt ihr auf jeden Fall auch noch frisch eingeschweißt sozusagen direkt vom Verlag gewinnen. Ist übrigens erschienen im Open Source Press. Und die Themenschwerpunkte ist wirklich sehr interessant. Also jeder, der mit WordPress arbeitet, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Wir haben da zum Beispiel Sachen drin wie die Wahl der Hosting-Lösung, also welcher Provider ist jetzt der richtige für mich, worauf sollte ich achten. WordPress wird natürlich erklärt, auch für Einsteiger. Es geht über die Installation und Wartung, also Download, Upload, Setup, was muss ich in Sicherheitsfragen berücksichtigen. Tipps und Tricks gibt es dabei, also wie kann ich WordPress unter Windows lokal installieren, im Unterordner, wie sieht's aus beim Umzug oder beim Update. Also das sind schon wirklich auch Themen, die über normale WordPress-Installation hinausgehen, womit man sich beschäftigen kann. Weitere Sachen, Administrationsoberfläche, ich mach's mal ein bisschen kurz, Einstellung, Optimierung, Themes und Plugins, wie schreibt man vor allen Dingen selbst Plugins, Suchmaschinenoptimierung WordPress, MU oder MU, wie es auch immer geschrieben wird, ist von Dennis Morhardt gemacht, Kollege von T3N. YAML ist ein Stichwort dabei, wie kann man das einsetzen? Und im Anhang gibt es, wie gesagt, auch sehr interessante Geschichten, nämlich Werkzeuge, Firefox-Plugins, Links zu den ganzen Geschichten, Ressourcen für Webentwickler und eine Referenz der Template-Tags, was nicht unerheblich ist. Und natürlich nochmal das Datenbankschema. Ist auf jeden Fall rundum ein tolles Buch. Solltet ihr auf jeden Fall mal euch anschauen, wenn ihr mit WordPress arbeitet. Und das gibt es, wie gesagt, bei uns.
Genau. Und für all die da nicht das Glück haben, das Buch abzugreifen, kann man es natürlich auch bei Amazon kaufen, was dann entsprechend eine Empfehlung von uns an dieser Stelle ist.
Genau, absolut.
Also nochmal zusammengefasst, einfach twittern mit @technikwürze und dem Hashtag TW164. Mhm. Alle, die bis zum 31.03., also Ende des Monats, ist nächste Woche Mittwoch, sagen wir mal bis 23.59 Uhr, das entsprechend twittern, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Und werden namentlich in der nächsten Technikwürze genannt.
Absolut.
Ich glaube, dann sind wir durch.
Dann sind wir durch, genau. Es wird ja jetzt langsam dunkel, das gute Wetter weicht und von daher werden wir jetzt noch ein bisschen schnippeln und wünschen euch auf jeden Fall wie immer einen erfolgreichen Start in die Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.
Bye-bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.